Hallo zusammen und herzlich willkommen bei unserem Podcast Business Senf. Heute mit der zweiten Episode. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Ich bin Simon.
Und ich bin der Dani.
Und heute haben wir diverse spannende Themen für euch. Zum einen die lästigen Anfragen von externen Dienstleistern.
Und zum anderen klären wir auf, was Outsourcing bedeutet. Thema Nearshoring, Offshoring, Farshoring und vor allem auch, was man muss beachten im Hinblick auf Qualität und was auch die Möglichkeiten sind.
Los geht's! Ja, ich weiss nicht, ob ihr es auch kennt oder auch erlebt, so wie wir. Sehr häufig, täglich eigentlich und auf verschiedenen Plattformen sogar auch, sind die Massen an Anfragen, Massen an Dienstleistungsanbietungen, die wir da bekommen. Also besonders ich, also es sind täglich mehrere Mails von externen Dienstleistern, die ihre Dienste anbieten. Ja, ist relativ mühsam. Ich glaube, mittlerweile filtere ich das einfach aus, lösche es teilweise auch direkt.
Genau, also es geht vor allem um Dienstleistungen von Outsourcing-Möglichkeiten, beziehungsweise ja, Leute, die halt probieren, Business zu machen, die meistens die Anfragen, oder eigentlich immer, auf Englisch schreiben. Das ist halt klar, Englisch kann man sagen, ist natürlich eine Weltsprache und das ist klar, dass man auf Englisch kommuniziert. Aber ich glaube, da ist der Schweizer immer noch Schweizer. Und wenn einfach da so eine unpersönliche Mail kommt von irgendeinem Anbieter, der sagt, dass er Entwicklungsressourcen hat und gerne würde mit uns zusammenarbeiten, ich weiss nicht, wie seriös das ist, ehrlich gesagt.
Ja gut, ich muss aber sagen, mittlerweile sind sie eben gar nicht mehr so unpersönlich. Also zumindest die Anrede. Also gerade heute ist ja ist so lustig gewesen, habe ich die gleiche Anfrage bekommen, ein Mitarbeiter nochmal einen und du ja, glaubst auch, oder?
Also nicht ich, aber ein ehemaliger, der genau. Schon länger nicht mehr da im Unternehmen arbeitet, wo ich mich gefragt habe, woher das der überhaupt kennt.
Ja, also eben, kennen ist da glaube ich übertrieben.
Ja, aber jetzt hast du gerade gesagt, es ist persönlich.
Ja, eben, ja, es kommt persönlich daher.
Aha,
okay. Aber ja, ich glaube, also kann man sich auch fragen, wie kommen die da zu den Adressen? Also, schlussendlich, ich denke, das wird so eine crawlte Liste sein, wo da irgendwann ein Bot zusammengesammelt hat. Und dann ist man halt in diesen Listen und die werden verteilt in den, unter diesen Unternehmen, oder? Also wir haben ja auch irgendwann mal mit jemandem geredet, wo ein bisschen ich sage jetzt mal, vom weiteren Osten kommt. Und ja, der hat uns ein bisschen erklärt, wie das funktioniert. Das sind halt wirklich Leute, die eigentlich so Listen, also eigentlich ganz so ähnlich wie Callcenter oder halt so ganze Abarbeitungscenter, weil halt die Listen bekommen dann eigentlich tagtäglich nichts anderes machen, als so Firmen eine Art schreiben. Oder? Und das sogar, wenn das halt so günstig ist, bei denen so wirklich noch manuell. Also, und ich denke, das ist jetzt zum Beispiel auch heute passiert, oder? Die haben die Liste gehabt, da sind sie auf der Webseite, haben natürlich geschaut, wer schafft denn noch da und schreiben jedem Einzelnen. Mhm. Also, ja, und hoffen auf meinen Erfolg. Vielleicht haben sie das sogar auch, beim einen oder anderen. Das Blöde ist heute natürlich aber auch hinten raus. Da, so wie er erzählt hat, ist einfach, dass die holen zwar die Leads ein, sozusagen, aber das sind dann vielleicht 2-3 Mal-Buden, die dann das dann würden umsetzen und ausführen. Da ist dann ja, die Qualität dann auch ein bisschen fraglich.
Also vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen mit klassischer Kaltakquise, wo du 100 Calls hast und davon einen abnimmt in dem Sinn, oder? Dass du von 100 Mails vielleicht einen hast, der zurückschreibt und der Rest der landet halt eben irgendwo unbeantwortet. Mhm. Aber viel schlimmer finde ich ja, die lassen sie nicht nur bei einem Mail. Dann kommt irgendwie 2 Tage später ein Follow-up-Mail, ja. Wo sie sagen, hey, wieso hast du nicht geantwortet? Ich habe dir doch geschrieben. Und das alles per Mail. Und
ja. Also eigentlich ist es sogar noch irgendwie schlau. Also irgendwie haben die eine Marketing-Automations-Software im Einsatz. Hoffe jetzt mal zumindest. Hoffe jetzt mal nicht, dass sie das alles irgendwie manuell in der Excel-Liste nachtragen und dann nachgehen. Aber kann natürlich auch sein. Also, ja.
Also fortgelagerte Automation. Human Automation, vielleicht so irgendwas, keine Ahnung.
Ja.
Es gibt ja das Human Interface, wo ja der Mensch quasi eben Daten vom einen zum anderen nur selber transportiert. Vielleicht gibt es auch so Marketing-Automation, Im Sinne von, ja, man macht es halt manuell.
Das ist aber nicht mehr automatisiert.
Ja, da hast du recht, ja. Gut. Ja. Aber grundsätzlich, ja, vielleicht haben die ein oder anderen auch schon Erfahrungen gemacht. Also schreibt das gerne auch in die Kommentare rein, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht auch nicht nur Agenturen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Kunde auch schon solche Anfragen bekommen hat.
Ja, das wäre wirklich noch interessant. Wir sehen es natürlich nur von der Agentursicht. Ja. Wir wären bombardiert. Jetzt haben wir mittlerweile auch LinkedIn. Das ist auch furchtbar. Also, das war früher noch schön angenehm. Das war wirklich so ein Business-Tool. Das also ist so jetzt immer noch. Ich persönlich bin eigentlich nicht mehr im Facebook zum Beispiel unterwegs.
Darum muss ich dir, ich schreibe dir die ganze Zeit immer auf Facebook.
Ja, jetzt ist wieso ich nicht antworte. Also Facebook, nicht wirklich LinkedIn oder TikTok. Nein, das ist ein anderes Thema. TikTok ist eine witzige Unterhaltung. Ja, aber auch nicht mehr. Aber es ist eine interessante Werbeplattform, aber das ist jetzt nicht gerade das Thema von heute. Auf jeden Fall LinkedIn ist sehr, eigentlich für mich, die interessante Plattform gewesen. Es gibt jetzt zwar auch noch Twitter und so Zeug. Ich glaube einfach, Twitter ist in der Schweiz nicht wirklich angekommen, wo es eigentlich auch spannende Ansätze hat. Eben LinkedIn ist auch sehr angenehm gewesen, zum Agieren, zum sich informieren. Hat sich im Moment aber auch wieder ein bisschen Facebook-like als Werbeplattform etabliert mittlerweile. Das ist ein bisschen mühsam. Vor allem kommt man dort auch mit diesen Direct-Mailing-Messages. Gerade letztens sind wieder enorm viel so direkte Nachrichten über. Und gerade irgendwie gestern, vorgestern, hat mir auch in ein paar angeschrieben, so «Hey Andrew, bla bla bla». Und
Andrew?
Ja, Andrew. Und genau, er hat mein Profil angeschaut und so. Und er findet, wir haben jetzt Synergien, die wir nutzen. Und dann geschrieben, ja, genau, also wenn du mein Profil angeschaut hättest, dann wüsstest du, dass ich nicht Andrew heisse. In dem Fall, ja, alles Gute noch.
Aber du machst dir die Mühe echt noch denen
zu? Ja, besonders bei ihm jetzt einfach extra, genau. Ja, genau. Hätte
ich, glaube ich, auch gemacht.
Ja, oder ein anderer, der geschrieben hat, irgendwie so, hey, ich komme mein Netzwerk in meiner Heimat erweitern, liebe Grüße mit so einem scharfen S und denke, ja, ist gut, du bist auch wirklich da beheimatet. Haben dann auch das geschrieben und dann hat er versucht zu erklären, machen du, aber ja, ich glaube, ist ja gut und recht, so Aktivitäten vorzunehmen, aber wenn, dann sollte man es schon ein bisschen professioneller machen und sich ein bisschen mehr Mühe geben. Aber ja, vielleicht macht es mal Sinn aus und dann irgendwie von 1000 dann gleich noch 10 Antworten, wenn man es automatisiert macht und dann springt gleich noch etwas raus, wer weiß.
Genau. Also, vielleicht auch noch zum Klarstellen, Outsourcing per se ist ja nicht schlecht. Es ist ja nur die Art und Weise, wie dass man auch mit einem Outsourcing-Partner eine Geschäftsbeziehung eingeht. Und ich bin einfach der Meinung, dass eine Beziehung über E-Mail nicht so viel wert ist. Also du musst ja die Person oder das Unternehmen oder den Partner auch irgendwo durch kennenlernen.
Und ja, es ist halt ein bisschen schwierig, das überhaupt so aufzubauen. Vor allem eben, wenn du dann zugespammt wirst. Aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der Pain, den wir im Moment haben mit der Zumüllung von diesen Anfragen. Ich meine, wenn es andere Anfragen wären, so à la, ich habe das Projekt, dann wäre es etwas anderes, da sind wir offen. Aber, also das Projekt durchführen. Aber so ist es relativ mühsam. Womit wir aber eigentlich beim Thema sind, beim eigentlichen Thema von heute, oder? Vom Outsourcing generell und der Qualität generell. Also, wie der Daniel jetzt schon ein bisschen angesprochen hat, wir sind da noch nicht per se gegen Outsourcing. Wir verachten es einfach und möchten es einfach überhaupt nicht unterstützen. Genau.
Ja, aber kannst du vielleicht den Zuhörer mal ein bisschen erklären? Es gibt da verschiedene Begriffe. Es gibt,
also du hast jetzt das einfach so in den Raum stehen. Ist natürlich nicht ernst gemeint. Kannst einfach so weiterreden. Nein, also natürlich... ich glaube, jede Agentur, sorry, wir können
wieder dazu. Ja, sorry, aber ich bin so fokussiert auf meine Frage schon, dass ich sie völlig außer Acht habe. Tut mir das so leid. Also, passiert mir sonst überhaupt nie. Also, sonst bin ich immer konzentriert, aber heute habe ich jetzt gerade so eine Frage im Kopf
gehabt. Passiert mir überhaupt nie, dass er mir nicht zulässt. Nein, kann ich so bestätigen. Genau, nein, natürlich tun wir, ich glaube, jede Agentur mittlerweile in der Schweiz, nicht jede, aber sehr viele oder die meisten Agenturen, haben irgendwelche skalierbare externe Ressourcen, wie wir auch natürlich. Ich glaube, wir sehen unsere Kompetenzen auch noch mit anders, als jetzt 100 Leute bei uns selber angestellt haben. Ich glaube, unsere Kompetenzen sind wirklich auch dort, dass wir den Kunden verstehen, das Problem sehen, die Lösung bieten können Und die Lösung muss aber nicht alles von in-house kommen. Ich denke, das Netzwerk da ist sehr wichtig. Da, das ist auch eine Stärke. Wir haben ein gutes Netzwerk, wir sind gut aufgestellt, gute Partner und können dementsprechend auch die Lösungen auch auf die Beine stellen und eigentlich den Kunden zum Erfolg bringen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige vom Ganzen. Und wie gesagt, da tun wir natürlich auch auf externe Ressourcen zugreifen. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben natürlich, also das ist auch uns sehr wichtig, Qualitätssicherung in-house. Also wir haben natürlich Entwickler in-house, die das Know-how haben, Kompetenzen haben, um auch das Ganze zu überprüfen. Aber vielleicht auch wieder zum Dani zurück, um ein bisschen erklären, was ist denn überhaupt Offshoring und Nearshoring und Farshoring und Outsourcing und whatever es da alles gibt.
Ich glaube, schlussendlich ist es eigentlich immer das Gleiche. Es sind einerseits Begrifflichkeiten, klar. Also Outsourcing per se bedeutet ja, man tut eben seine Dienstleistungen outsourcen. Man tut die Kompetenzen irgendwo herholen. Und da gibt es so Unterbegriffe wie Nearshoring und Offshoring. Und Nearshoring bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass du deine Leistungen im unmittelbaren Ausland einkaufen, also das sind dann Grenzländer, das bewegen wir uns jetzt im Raum Europa, würde ich sagen.
Osteuropa vorwiegend. Genau. Ich kenne wenige, doch es gibt ein paar, die sogar also auf Spanien gehen, so ein bisschen, aber es ist schon überwiegend so ein bisschen Osteuropa, das was wir auch kennen, also von anderen Agenturen auch.
Mhm, genau, ja, Spanien, Portugal, das ist noch so ein bisschen, dort hat es auch noch ein paar Hotspots.
Ja, aber der Großteil genau. Bewegt sich schon aus Europa.
Ich denke es auch, ja, auf jeden Fall. Genau, und Offshoring, das ist dann halt noch ein bisschen weiter weg als Nearshoring, sozusagen. Klingt, ja, das macht eigentlich auch Sinn. Ja. Jetzt muss ich es gleich noch sagen, es gibt ja dann noch das Farshoring.
Genau.
Das ist, glaube ich, nicht allen so ein Begriff. Und das ist dann noch weiter, also nicht so weit, als immer noch auf der Erde. Aber,
ja, fast eigentlich rundum. Also.
Genau.
Also so ein bisschen über den Teich vielleicht oder sogar noch ein bisschen weiter weg. Vielleicht China oder...
Ja.
Ja, dann das würde so ein bisschen zu Farshoring.
Ja, ja. Wobei ich das eher würde unter Offshoring.
Ja, also ich weiß nicht, wieso man da jetzt nochmal einen Begriff muss haben. Ich denke, Nearshoring und Offshoring sagt ja schon alles. Ich kann es einfach nur, ja, Shoring nennen oder wie auch immer, einfach Wegshoring. Und dann sagt man sich schon, solange man sich da im eigenen Land macht, ist sie halt dann nicht da, sondern am anderen, wo... Genau. Wo denn genau, das ist eigentlich relativ egal. Das Einzige, was man da sagen kann, ist natürlich Vor- und Nachteile in dem Sinn. Nearshoring hast du natürlich, eben das ist ein bisschen die Frage, ob das Vor- oder Nachteil ist, aber du hast natürlich die Zeitverschiebung, die Zeitzonenverschiebung bei Nearshoring ist natürlich wesentlich geringer. Das kann ein Vorteil oder ein Nachteil sein. Natürlich zum Abstimmen, gerade in den Projekten, ist das ein bisschen ein Vorteil, wenn es in der gleichen Zeitzone ist. Aber bei der Offshoring, wenn es dafür weiter weg ist und fast schon so einen halben Tag weg ist, ist natürlich der Vorteil dort, dass währenddem dass du schlafst, dass dann geschafft wird und am nächsten Morgen schon einiges durchgemacht worden ist. Also das ist halt wie ein Vor- und Nachteil.
Ich glaube aber auch, dass vielleicht ein wichtiger Punkt auch so ein bisschen das Mindset ist oder Mentalität. Also was wir halt auch schon festgestellt haben, dass das wirklich, wenn wir du hast immer so schön gesagt, je weiter weg dass man geht, desto schwieriger wird es.
Ja, also genau. Ich sage eigentlich immer so gerne, wir können eigentlich so wie einen Kreis oder ja, einen Kreis ziehen. Und je grösser der Kreis wird, desto schlechter wird die Qualität. Ja, ist nicht nur wegen den Leuten, also es sind extrem viele Faktoren dort, die mitspielen. Also zum einen natürlich das Mindset, es gibt da schon gewisse Länder, Kulturen, ich will da nichts beim Namen nennen, aber wo halt eher eine Ja-Sagerkultur haben. Mhm. Das heisst, es ist schwierig, dass sie Nein sagen, wenn du vielleicht mal mit nicht so einer guten Idee daherkommst. Sie sind auch nicht unbedingt gerade so innovativ mit neuen Ideen. Und gerade bei der Entwicklung, oder? Kannst du nicht von Anfang an, oder ist es sehr schwierig, alles bis ins Detail durchzudenken. Und das ist genau die Schwierigkeit. Oder? Das heisst, wenn du einen Umsetzungspartner möchtest haben, der so weit weg ist, oder in diesen besagten Ländern, oder eben nicht besagten Ländern, sind, dann dann musst du es eigentlich extrem gut definieren, was du eigentlich willst, weil sonst kommt es einfach nicht gut zurück. Das heisst, dein Aufwand ist eigentlich erheblich höher. Und da musst du wirklich überlegen, ob das wirklich dann auch, sich das schlussendlich lohnt. Und das ist ja gerade ein bisschen der Punkt, der Preis. Viele Leute haben das Gefühl, ja, Nearshoring, Offshoring wegen dem Preis, ist eben leider nicht so. Also vielfach, also wir vor allem, haben nicht Outsourcing-Kapazitäten wegen dem Preis. Überhaupt nicht, weil am Ende vom Tag rechnet sich das, oder kommt es eben aufs Gleiche darauf an, wie man Mitarbeiter da angestellt hätte. Weil, wie gesagt, man hat mehr Konzeptionsarbeit, mehr Korrekturläufe. Eben, je weiter weg, desto mehr Korrekturläufe musst du eigentlich einrechnen. Also wir haben einen Fall gehabt mit jemandem, wo man, wenn es jemand da gewesen wäre, hätte er es 5-mal schneller geschafft, als jetzt der dort. Von dem her, fragt sich wirklich, ob sich das rechnet. Was aber der Punkt ist, oder, gerade halt hier in der Schweiz, man muss halt immer genug Ressourcen haben, weil man offeriert, man muss bereit sein, wir können nicht sagen, nein, wir haben die Ressourcen nicht. Und wir wissen ja nicht, was kommt, oder, schlussendlich. Das heisst, man geht mal in die Offerte, in dem Moment hat man die Ressourcen schon, aber wenn dann alle zusammenkommt, dann wird es kritisch. Und aus dem Grund muss man schon ein bisschen skalierbar aufgestellt sein, mit externen Ressourcen, dass man dann im Fall, wenn dann wirklich grössere Projekte mehr, also gleichzeitig kommen, dass man die eigentlich kann so auffahren und ein bisschen mehr Manpower hat gleichzeitig, oder. Man kann ja auch nicht die alle hier angestellt haben, und wenn dann nichts kommt, ja, dann ist es dann auch nicht lustig, oder?
Ja, aber ich glaube, es sind ein paar interessante Punkte gewesen, oder? Was ich glaube, ist, dass man wirklich so das Core-Team irgendwo durch, eben, dass auch, du hockst mit dem Kunden zusammen, du diskutierst, du konzeptionierst, das kannst du per se nicht outsourcen, das geht nicht, oder? Da musst du wirklich den Kunden verstehen und wissen, was genau sein Need ist, was er überhaupt auch erreichen will. Und wie es Simon gesagt hat, nachher dann, wenn du dein Core-Team hast, oder, und es dann eigentlich darum geht, wie so einen verlängerten Arm oder Unterstützung reinzuholen, dann kannst du das sehr gut machen und sehr gut definieren. Aber es braucht wirklich ein Team hier in der Schweiz, wo sich dann auch um die ganze Qualitätssicherung kümmert.
Ja.
Da vielleicht schnell, das ist so ein klassisches Beispiel, wo ich immer wieder sage, wir haben mal einen Kunden gehabt, der hat eine App direkt mit einem Outsourcing-Partner programmieren lassen. Und dann hat er, was ja eigentlich auch richtig war, hat sich schon Gedanken gemacht, konzeptionelle Gedanken, hat Mockups definiert.
In PowerPoint.
Farblich ist halt ein bisschen, ja, grün und gelb und rot. Sind Farben gewesen, und rot noch ein bisschen und so weiter. Und dort sind eigentlich die Abläufe definiert gewesen. Und dann hat der Kunde die Mockups abgegeben und dann denkt, der Entwicklungspartner tut das nachher dann umsetzen.
Was er ja auch hat.
Nur, das App ist nachher dann 1:1 so umgesetzt worden, wie dass die PowerPoint-Folien abgekommen sind. Und ja, das war natürlich nicht genau das gewesen, was sich der Kunde darunter vorgestellt hat. Weil der hat gedacht, ja, da gibt es noch Screen Design und da wird dann alles schön gemacht. Thema UX, Interaction Design, also da haben wir ganz viele Sachen, die man natürlich noch könnt auch berücksichtigen oder wo man muss berücksichtigen natürlich bei so einem Projekt. Und was ich eigentlich damit sagen will, ist, es ist nicht ganz so einfach, denken mich als Kosten sparen, indem man einfach ins Ausland geht, vor allem nicht als Endanwender in dem Sinn.
Wo vor allem auch technisch nicht unbedingt so versiert ist. Oder das war ja, glaube ich, nicht nur das Design gewesen, das nicht wirklich gestimmt hat oder nicht den Wunsch entsprochen hat. Es war auch das Technische gewesen, das nicht wirklich verhebt hat. Und das ist natürlich ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man es auf dieser Seite halt technisch nicht ganz versteht oder nicht weiss, was halt alles dazu gehört im Background. Und dann halt das alles runtergibt und erhofft, dass es halt von dieser Partei dann eigentlich im Alleingang dann irgendwie erarbeitet wird. Oder? Das funktioniert halt einfach so nicht. Oder? Also eine Zusammenarbeit, ein Nearshore, ein Offshore, das kann alles funktionieren. Es muss aber entsprechend da geführt sein, geleitet sein und auch halt auch ein bisschen geplant und aufgeleistet sein. Also wie gesagt, entsprechende Guidelines und eben wie weiter dass man geht, desto detaillierter muss man es eigentlich aber definiert haben. Also desto mehr muss man eigentlich das Know-how schon im Haus drin haben. Mhm. Und wenn man das Know-how im Haus nicht drin hat, dann sollte man am besten wirklich eigentlich in der Schweiz schauen für einen guten Partner.
Genau. Da sind wir gerade so bei einem Thema Qualität, wo mich würde wundern, du kannst da sicher noch ein bisschen mehr davon erzählen, Qualität in Hinsicht auf Code-Qualität. Mhm. Wie kann man denn, oder wie haben wir es erlebt, wie machen wir es, an was muss sich ein Outsourcing-Partner halten, wenn ich im Sinn von, wenn man etwas programmiert, für jede Programmiersprache oder für viele Plattformen gibt es irgendwo durch ein Framework, wo Best Practices hat, wo man eigentlich quasi ein bisschen definiert, wie muss man eigentlich das Ganze entwickeln.
Ja, genau, das ist eigentlich schon mal die wichtigsten Punkte. Oder, also schlussendlich kommt es immer ein bisschen darauf an, was das Produkt ist, wo man darauf entwickelt. Das ist ja in den seltensten Fällen etwas vom ganzen Scratch. Und auch dann sollte man eigentlich auf einem Framework aufbauen, das schon existiert. Das ist eigentlich eine relativ schlechte Idee. Und in der Programmiersprache gibt es eigentlich Standards, die man verfolgen sollte. Und das ist etwas, wo wir sicher sehr viel Wert drauf legen. Wir haben schon Sachen erlebt, Projekte dürfen übernehmen, wo man nachher lieber nicht hätte übernommen. Aber das ist halt am Anfang immer ein bisschen schwierig. Also schlussendlich haben wir es dann schon hergebracht, aber das ist immer mega schwierig. Vor allem, wenn vielfach, oder? Und das ist einfach der Endkunde schwierig, weil der weiß ja nie, was unter der Haube passiert. Oder? Aber wir haben schon doch das ein oder andere Projekt, eben wie gesagt, dürfen übernehmen, wo halt überhaupt nicht einem Coding Standard entspricht, wo das Grundsystem eigentlich würde vorgeben. Eigentlich kann man nicht mal sagen, dass überhaupt irgendetwas von dem Grundsystem verwendet worden ist. Und das macht es natürlich extrem buggy und hinten raus eigentlich extrem teuer. Und das sind halt auch die Punkte, wo nachher ein bisschen ausschlaggebend ist oder sind. Da kommen wir vielleicht nachher darauf zurück, weil wir springen ein bisschen zu fest hin und her. Zurück ein bisschen zu deiner Frage, was das wir eigentlich schauen, also eben auf Qualität. Wir schauen extrem darauf, dass wir Coding Standards einhalten, dass wir die Richtlinie einhalten. Mittlerweile gibt es ja so viele automatisierte Tools, Check-Tools. Was wir machen natürlich, wenn wir mit Externen zusammenarbeiten, wir arbeiten eigentlich mit Git, ein Versionisierungssystem, wo meines Erachtens eigentlich ein Must ist in der modernen Webentwicklung oder generell Softwareentwicklung. Und arbeiten dann eigentlich mit PRs, also Pull Requests. Das heisst, der dritte Partner in dem Sinn, sendet den Code in ein Repo, an ein Git-Repo, und wir überprüfen, bevor wir das eigentlich zu uns drin einnehmen, überprüfen wir, ob es unseren Qualitätsrichtlinien entspricht. Also das ist dann ein Lead-Entwickler bei uns, wofür das zuständig ist, oder? Und so können wir gewährleisten, dass es wirklich auch der Qualitätsrichtlinie von uns immer entspricht. Genau. Und sonst kann man es rechecken und dann muss halt die dritte Partie wieder dran hocken, bis wir dann das accept und approve. Und das ist ein bisschen einfach gesagt der Workflow. Wir haben natürlich Git Workflow und so weiter. Muss jetzt da eigentlich auch nicht ins Detail gehen. Aber das ist so ein bisschen der grobe Prozess, zum sagen. Dann gibt es natürlich ein Testing. Bei grösseren Plattformen setzen wir ganz klar TDD ein. Das ist Test-Driven Development. Das heisst, wir schreiben eigentlich zuerst den Test, bevor wir eigentlich Funktionen schreiben. Einfach gesagt, oder? Und so ist es zwar, oder? Ich wünsche mir da ein bisschen mehr Bewusstsein bei den Kunden, sage ich jetzt mal so, oder generell. Das ist natürlich initial aufwendiger, kostet ein bisschen mehr, aber hinten raus spart es extrem viel Geld, oder? Wir haben jetzt gerade ein Projekt dran, ein grösseres, da sind wir fast bei 2.500 Tests schon allein und man sieht im Frontend noch nicht viel. Einfach so mal ein bisschen, um das Bewusstsein auch ein bisschen zu schärfen, oder? Aber hinten raus wird es 100 Mal auszahlen, oder? Weil es kann nicht dann passieren, dass man irgendetwas neu entwickelt, das Feature irgendwie implementiert und plötzlich geht auf der anderen Seite nicht mehr. Und dann kann man die Unit-Tests durchlaufen lassen, man sieht genau, ob alles funktioniert oder eben nicht. Und das spart dem Kunden schlussendlich enorm viel Geld. Aber eben, das muss man bereit sein zu investieren. Und das ist eigentlich auch ein ganz klarer Anspruch von uns. Oder bei den kleineren Webprojekten ist das noch ein bisschen schwieriger. Aber genau. Und ja, du hast gerade etwas wollen sagen.
Ja, ich habe mir eben wollen sagen, so, wir haben einige Projekte schon übernommen, die halt nicht ganz so in dieser Qualität dahergekommen sind, beziehungsweise ist es halt so, dass man zum Teil die Projekte schon fast hätte begraben und sagen, es ist gescheitert, wenn man das neu macht. Und dem Nachhinein hat man ja viel mehr Geld investiert, wenn man es dann nochmal neu muss machen und wenn die Qualität nicht stimmt. Und gerade wenn man irgendwo welche Plattformen hat, wo man noch Kunden drauf hat, oder, das ist extrem schwierig, nachher dann die Qualität können sicherzustellen. Und wir hatten sogar schon Projekte gehabt, wo Entwickler im Core innen sind, rumpfuschen. Und du hast das Ding nicht einmal mehr updaten. Also wenn irgendwelche Security-Patches gekommen sind oder neue Versionen, dann hast du einfach müssen sagen, ja, nein, es geht nicht. Also das ist wirklich eigentlich ein, wie kann man sagen, ein Auto, das schön aussieht draussen, aber innen einfach total Schaden hat. Oder ein Haus, wo wenn man es gekauft hat, merkt man, shit, jetzt muss ich das total sanieren, oder? Eine
solche Geschichte. Oder abreissen, neu bauen.
Genau.
Ja, wenn du die Türen zumachst, geht es zusammen und so.
Ja, genau. Und ja. Ich glaube, das ist extrem schwierig, auch wenn wir so Projekte übernehmen, probieren wir natürlich schon so gut, wie es geht, das Ganze können.
Auch ein Audit zu machen und ein bisschen reinzuschauen, aber vielfach sieht man halt, es ist schwierig zum Tiefen nie zu sehen. Wenn es Test-Driven Development wäre, dann wäre es einfacher. Ja. Aber so ist es sehr schwierig, vor allem wenn es auf System basiert ist, weil es viele Abhängigkeiten hat unter
der Uber. Aber ich glaube, das sieht man erst dann, wenn man dann wirklich neue Features halt implementiert.
Ja, die schlimmen Sachen kann man erst dann führen. Oder? Ja. Das ist Ding, wenn man das mal ein bisschen anschaut, dann sieht es im Großen und Ganzen einigermaßen anständig aus. Aber ja, was für Abhängigkeiten das alles hat, merkt man halt erst ein bisschen später. Das ist meistens halt leider so. Genau. Und ja, und das ist halt auch etwas, wo man vielfach auch merken, weil wir eigentlich wirklich auf Qualität Wert legen, tun wir das aber auch schon einbudgetieren. Und wir haben schon vielfach ein bisschen erlebt, dass einfach auf den Preis geschaut wird. Oder? Und ja, das zahlt sich dann halt gegen hinten nicht aus. Also, ich sage jetzt mal, wir begrüßen die Kunden dann gerne wieder in 2-3 Jahren, wenn sie merken, dass das Projekt nicht erfolgreich geworden ist. weil da wollen wir uns ja gar nicht unter dem Wert verkaufen und unter der Qualität verkaufen. Weil es gibt immer so ein schönes Dreieck. Oder? Im einen Ecke ist Qualität, in der anderen Ecke ist Zeit und im dritten Ecke
sind Kosten.
Kosten, genau. ja, und wenn man irgendwo anfängt zu sparen oder drücken oder machen oder tun, dann leiden einfach die anderen 2 Punkte drunter, oder? Das ist halt einfach so.
Absolut, ja.
Ja, ich glaube, sind wir schon recht ausgeschweift. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Einblick bekommen, was ein bisschen Outsourcing bedeutet, wie wir das so ein bisschen handhaben und was für Faktoren da auch wichtig sind und reinspielen. Ich denke, wir haben da, ja, den Einblick geben?
Ja, ich glaube so, also als generelles Fazit kann man sagen, ignoriert die Mails von irgendwelchen komischen Outsourcing-Partnern.
Ja, also ich könnte dann gerne darauf antworten, das ist immer ein bisschen, das, vielleicht dann noch ein bisschen, so ein bisschen zum Abschluss in dem Sinn, haben wir auch schon überlegt, soll ich jetzt da antworten oder soll ich nicht, aber wenn Antwort ist, bestätigst du ja, dass es dich gibt, also das ist also ein Approvement, ich weiss nicht, ob du dann wirklich aus der Liste draussen bist, es ist ja nicht ein offiziell, ich meine, bist ja schon nicht offiziell rechtmäßig in die Liste kommen. Darum bezweifle ich auch, dass sie die dann auch rausnehmen. Oder? Weil bei dem Mail zum Beispiel heute ist auch gestanden, wenn nicht Watch von diesen News profitieren oder mehrseitige News bekommen, dann du unsubscriben, aber ich habe mich ja nie subscribed. Also darum.
Ja, weißt du nicht, vielleicht irgendwo bei einem Wettbewerb oder so.
Genau, alle zusammen da. Der Mitarbeiter, der seit einem Monat hier arbeitet,
auch, oder? Keine Ahnung, ja. Nein, aber auf jeden Fall genau so das Thema Anfragen von Outsourcing-Partnern. Ich denke, wenn es um das Thema Outsourcing geht, ja, machen, aber schaut, dass ihr sicher jemanden habt, der sich mit Outsourcing-Möglichkeiten auskennt, eine Agentur und vor allem Qualität. Schaut auf Qualität. Ich glaube, das ist schlussendlich
ja, ich glaube, das Fazit ist wirklich, man kann Outsourcing machen, man muss aber die entsprechende Expertise in-house können stellen. Und wenn man das nicht kann stellen, dann entweder, wie du jetzt vorher gesagt hast, eine Agentur suchen, die das kann, oder dann wirklich eher die Finger vorlassen.
Ja, und schauen, dass die Agentur eben das Core-Team, also das, ich glaube, so wirklich das Gesamtwissen oder das Projektverständnis und alles darunter, das muss irgendwo durch ein Inhouse gegeben sein. Das kannst du einfach nicht outsourcen.
Das ist genau das gleiche Prinzip, ob jetzt bei dir Inhouse oder bei der Agentur Inhouse. Also die technischen Kompetenzen, die Verständniskompetenzen und konzeptionelle Kompetenzen, die müssen einfach wirklich da greifbar sein, sage ich jetzt mal so. Also wirklich, dass man auch an den Tisch zusammenhocken kann, weil gewisse Sachen lassen sich nur am Tisch klären. Und gerade in der Anfangsphase, gerade Konzeption, Workshop und so Geschichten, um auch wirklich den Kunden zu verstehen, Bedürfnis zu verstehen, das kann man halt nicht von weiter weg. Und nur remote, das wird schwierig, es wird wirklich schwierig. Und das muss doch auch ein bisschen in der Nähe sein. Ein bisschen näher als Nearshore.
Hier schon.
Ich glaube, das ist das Stichwort von heute. Dann bedanken wir euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.